Diese Person hat nach unseren Erkenntnissen wiederholt Informationen an den Geheimdienst aus dem Europäischen Parlament weitergegeben.
Herr Krah ist auf dem Weg nach Berlin. Wir werden uns heute Abend oder spätestens morgen früh mit ihm zusammensetzen. Wir sehen es als absolut beunruhigend an, wenn natürlich ein Mitarbeiter hier festgenommen wurde.
Ich bin sehr an der Aufklärung interessiert, werde mich darum bemühen, rauszubekommen, was konkret vorgeworfen wird. Wir werden auch bei mir im Büro weiter daran arbeiten, alles zu rekonstruieren, was in dem fraglichen Zeitraum von ihm bearbeitet wurde.
Hauptstadt, das Briefing mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus. Live von der Pioneer One.
Heute ist Freitag, der 26. April 2024. Hier ist Hauptstadt, das Briefing. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Tag auch von mir. Und was machen wir heute? Wir besprechen heute die mutmaßliche Ampeldämmerung. Ja, ist es eine oder nicht? Darüber wollen wir jetzt diskutieren und uns natürlich auch nochmal um das 12-Punkte-Papier der FDP kümmern, das sie an diesem Wochenende auf ihrem Parteitag beschließen wird. Außerdem im Thema der Woche die Bedrohung, die von China ausgeht, die Spionage und der Verdacht, dass die AfD hier in Deutschland als Handlanger des Regimes aus Peking fungiert.
Wir reden mit dem einzigen Militärhistoriker Deutschlands, das heißt, er ist der einzige Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, nämlich Professor Sönke Neitzel, über alles das, was in der Landesverteidigung bei der Bundeswehr aufgelaufen ist, wie beispielsweise der geplante Veteranentag, wie die Wehrpflicht, die dauerhaft diskutiert wird. Und dann reden wir darüber, dass der Bundespräsident nach Ankara gefahren ist, aber eine Eule nach Athen getragen hat. Und was das für ein eigenartiges Rätsel ist, das klären wir später auf, Carina.
Die Sachlage.
Ja, aber jetzt starten wir erstmal mit den 12 Punkten. Ja, viel wurde darüber gesprochen diese Woche. Und lieber Jörg, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich muss sagen, ich finde dieses Papier etwas überbewertet. Also es wurde ja wirklich schon hineininterpretiert, dass das jetzt die Anleitung der FDP zur kontrollierten Sprengung der Ampel ist. Dabei ist es ja erstmal nichts Ungewöhnliches, wenn eine Partei ein Papier vorlegt, mit dem sie auf ihrem Parteitag ihr Profil schärfen will. Also es wäre eher etwas seltsam, wenn man da schon so ein in der Ampel geeintes Kompromisspapier auf dem eigenen Parteitag vorschlagen würde. Und das einzige Problem oder der einzige Grund, weshalb das jetzt möglicherweise in der Bedeutung so aufgeladen ist, ist, dass die FDP natürlich jetzt die letzten Wochen selbst schon sehr dazu beigetragen hat, dass diese sogenannte Wirtschaftswende so zur Schicksalsfrage der Ampel inszeniert wurde und damit natürlich dieses Papier jetzt nochmal so eine etwas andere Bedeutung möglicherweise durch die letzten Wochen bekam. Aber insgesamt, finde ich, sollte man da ein bisschen entspannter drauf blicken und die FDP erstmal FDP sein lassen.
Ich musste jetzt häufiger schon daran denken, weil es wird dann immer der Vergleich gezogen, seinerzeit Otto Graf Lambsdorff legt 1982 so ein böses Papier vor, die Stimmung zwischen dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher und anderen Liberalen ist ohnehin schon abgekühlt. Wir sprechen heute miteinander und ich sitze, um das vielleicht noch ein bisschen mehr aufzulagern, Carina, ich sitze in Bonn, also hier, wo ich gerade bin, 1,5 Kilometer von hier ist dieses ehemalige Kanzleramt, das Helmut Schmidt am 1. Oktober 82 verlassen musste, weil die FDP keine Lust mehr hatte auf diese sozialliberale Koalition. Das wird immer als Vergleich herangezogen. Das ist sehr, sehr schwierig, weil die Landschaft damals eine andere war, weil die parteipolitische Landschaft eine andere war. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich das Gefühl, es ist so, wie du sagst, die hängen da jetzt drin. Man muss es nicht hochhängen, weil sie können sich in keine Richtung bewegen. Aber dass sie jetzt tatsächlich lieber nicht regieren sollten, bei den Wirtschaftsdaten, wie sie sind und bei den schönen Rechnereien des Bundeskanzlers. Das ist eigentlich auch klar. Also normalerweise, wenn denen nicht der politische Selbstmord drohen würde mit 3,8% bei den Neuwahlen, dann müssten die natürlich eigentlich sagen, wisst ihr was, das machen wir hier alles überhaupt gar nicht mehr mit. Weil das nicht deswegen, wir mögen euch alle, ihr seid alles nette Leute, Robert Habeck, du bist ein feiner Kerl, aber wir kommen überhaupt nicht zusammen, weil das das können wir so nicht weitermachen.
Der größte Unterschied auch zu 82 ist natürlich, dass die FDP keine andere Option hat. Und damals hat man ja beschlossen, man geht raus aus dieser sozialliberalen Koalition und entscheidet selbst, wer quasi Kanzler von FDPs Gnaden werden darf, und hat dann Kohl zum Kanzler gemacht. Diese Option gibt es jetzt nicht. Also würde man jetzt die Ampel sprengen, wäre das schon auch ein Stück weit bei diesen Umfragewerten ein Selbstmordanschlag. Man reißt möglicherweise die anderen mit in den Abgrund, überlebt es aber aller Voraussicht nach nicht selbst. Und deswegen hat die FDP ja umgehend auch den Chorgeist beschworen. Und die FDP schreckt auch insbesondere deswegen vor Neuwahlen zurück, weil die Union aktuell aus Sicht der Liberalen wirklich eine Blackbox ist. Heißt, die wissen nicht, wie die Union sich in einem Wahlkampf verhalten wird, beziehungsweise sie befürchten, dass die Union einen ziemlich klaren Anti-FDP-Wahlkampf fahren könnte. Da spielt natürlich auch die Wahlrechtsreform rein, also dass die Union auch schon angekündigt hat, es wird keinen Zweitstimmenwahlkampf mehr geben. Wir kämpfen hier um jede Stimme. Gerade in Bayern wird die CSU sagen, erste und zweite Stimme für uns, denn laut aktuellem Wahlrecht ist es nicht sicher, ob wir sonst mit all unseren Direktmandaten im Bundestag vertreten sind, wenn die Grundmandatsklausel wirklich gestrichen bleibt und wir vielleicht die 5%-Hürde nicht schaffen. Bei der letzten Bundestagswahl lag man bei 5,2, also der Puffer ist jetzt auch nicht allzu groß. Von daher spielt das auf jeden Fall auch in die Überlegungen der FDP mit rein, wenn man darüber nachdenkt, die Ampel irgendwie zu verlassen.
Ich war in dieser Woche beim Deutschen Bankentag. Da sind wir 2 Tage, haben da Leute, die alle dunkelblaue Anzüge tragen und die nicht dazu neigen, rumzupolemisieren. Da hat ein Redner nach dem nächsten Sachen aufgezählt, wo einem Angst und Bange wird. Nehmen wir nur allein den deutschen Bankchef Christian Sewing, der auch Vorsitzender, Präsident des Deutschen Bankenverbandes ist. Was der in seiner Rede gesagt hat, da dachte man, hoffentlich ist er nicht ganz bei Trost oder hoffentlich irrt sich oder hoffentlich hat er sich da was Falsches aufgeschrieben.
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Wenn Sie die ganze Folge von unserem Podcast Hauptstadt, das Briefing hören möchten, dann werden Sie doch gerne Pionier. Im weiteren Verlauf geht es nicht nur um die Rede von Christian Sewing beim Bankentag, sondern Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus werfen auch einen Blick auf die aktuelle Spionageaffäre in der AfD und die zunehmende chinesische Einflussnahme in Europa und in den USA. Der Zwischenruf von Hans-Ulrich Jörges beschäftigt sich mit einem entschlossenen Westen, was den militärischen Beistand für Israel angeht. Der gleiche Westen versagt aber seiner Ansicht nach in der Ukraine. Und gestern wurde ein Veteranentag im Bundestag beschlossen, mit großer Mehrheit. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel schätzt die Bedeutung ein und spricht im Interview der Woche aber auch über die Effizienz der Bundeswehrreform. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren werbefreien Journalismus unterstützen. Bei pionier.de ist ganz einfach zu finden über den Link in der Beschreibung dieses Podcasts.